Die K-Frage mit Klingbeil und Kühnert.
Das fängt ja gut an. Mit Kühnert und Klingbeil. Moin.
Moin.
Überraschung zum Abend. So. Grüße nach Düsseldorf.
Ja. Wie ist es? Bist du im Bundestag?
Ich bin im Bundestag und habe mir hier eine lustige Ecke gesucht. Wer mich sehen will, kommt in die Dorotheenstraße und guckt von unten ins Fenster rein. Lars weiß, wo ich sitze.
Ist das dieser Eckraum?
Ja, genau, auf der Etage, wo du dein Büro auch hast.
Warum hast du denn immer noch kein eigenes Büro, Kevin? Du bist jetzt schon so lange Bundestagsabgeordneter und...
Don't mention the war, mein Lieber. Ich habe Büro, also nur kein eigenes.
Nimmt dich keiner ernst in der Verwaltung oder woran liegt das jetzt, dass du...
Ich glaube, man nennt das Wachstumsschmerzen. Weißt du, wenn so eine Fraktion ein Drittel größer ist als beim letzten Mal, dann heißt das notwendigerweise, dass alle, die neu dazukommen, also dass eigentlich niemand von den Neuen in irgendein Büro ziehen kann, was leer geworden ist, weil es sind ja fast alle da geblieben. Das heißt, für uns alle Neuen müssen irgendwo neue Räumlichkeiten aufgetrieben werden. Und das scheint zu dauern. Ich wundere mich auch jeden Tag, wie lange es dauert, aber es dauert.
Gut. Ich sitze hier gerade auf jeden Fall. Ja, ich sitze hier in Düsseldorf gerade. Ich hatte heute mit Thomas Kutschaty eine schöne Veranstaltung. Ich habe jetzt hier auch keine Handyhalterung oder sowas. Ich muss das Ding jetzt die ganze Zeit hier in der Hand halten. Deswegen können wir nicht so lange machen, aber.
Ja. Genau. Lars, 549 Leute gucken und zu 500 davon wissen, wer Thomas Kutschaty ist. Sag's bitte für die 49 anderen nochmal kurz. Wer ist das?
Ich dachte, ich soll jetzt 500 Leuten erklären, was mit meinem Auge passiert ist, aber gut. Thomas Kutschaty ist der künftige Ministerpräsident in Nordrhein-Westfalen, SPD-Landesvorsitzender, wird am Samstag Spitzenkandidat der NRW-SPD, stellvertretender SPD-Bundesvorsitzender, also damit sagen auch einer der Leute, mit denen Kevin als Generalsekretär, ich als Parteivorsitzender, mit denen wir sehr, sehr eng uns abstimmen auf Bundesebene. Ein toller Typ, ein Macher. Und heute haben wir eine Veranstaltung gemacht im Ratinger Hof in Düsseldorf. Klingt erstmal sehr langweilig, Ratinger Hof. Also klingt so nach dem, was ich bei mir ganz viel habe, so mit irgendwelchen so Event-Locations. Aber Ratinger Hof ist ein sozioökonomisches Zentrum, habe ich gelernt heute. Und gilt so als Geburtsort des deutschen Punks. Also da hat die Vorgängerband der Toten Hosen, ZK, damals angefangen, drei Mitglieder der Toten Hosen. Und das ist eine ganz kleine Location. Also ersten Punkbands in Düsseldorf haben da gespielt. Und ist in einer Altstadt gelegen und da haben wir mit Nadja Lüders, der Generalsekretärin, haben wir dann eine Veranstaltung gemacht und es ging ganz viel um Thomas als Person, also von Kinderfotos über die ersten Schritte bei den Jusos, seine Hochzeit, seine drei Kinder und dann aber auch, was ihn antreibt und so. War eine schöne Veranstaltung und ich habe das ja ein bisschen begleitet dann heute Abend. War gut, waren 25 Journalisten da, auch das ist ordentlich für Landespolitik, zeigt auch, wie ernst genommen Thomas wird in einem knappen Rennen. Also das ist ja so, sind drei Landtagswahlen, das ist vielleicht jetzt auch noch drei Landtagswahlen, die jetzt anstehen. Wir fangen im Saarland an, da bin ich ganz gespannt. Da gibt es morgen neue Umfragen. Bin ich gespannt, wie die sind, aber da war es ja ganz gut. Da lag Anke immer sehr gut vorne, jetzt auch Anke Rehlinger, unsere Spitzenkandidatin, auch stellvertretende Parteivorsitzende. Dann geht es weiter Anfang, das ist am 27. März. 8. Mai ist die nächste Landtagswahl im Saarland. Tritt Thomas Losse Müller an, auch hervorragender Spitzenkandidat. Und dann am 15. Mai die Wahl hier in Nordrhein-Westfalen. Du bist ja auch viel unterwegs, ne? Du bist ja, das glaube ich, mit Nadja Lüders neulich eine Pressekonferenz gemacht mit der Generalsekretärin. Und ich glaube, wir alle konzentrieren uns sehr darauf, in NRW zu helfen.
Genau. So, während hier in den Kommentaren alle Gesichtszüge von Lars einzeln kommentiert werden und alles nachgefragt wird, ich würde noch die Frage hinzufügen, ob du heute eigentlich die Frisur von Sebastian Krumbiegel geklaut hast, aber das müssen wir ein andermal beantworten.
Sieht doch alles total okay aus.
Total, ja, absolut alles okay. Es war ein langer Tag. Wir haben alle Verständnis dafür. Ich muss noch kurz ein guter Wahlkreisabgeordneter sein. Als Abgeordneter aus Berlin-Tempelhof-Schöneberg natürlich immer erwähnen, wenn du über die Toten Hosen sprichst, dass die ihr nach meinem Kenntnisstand erstes Bühnenkonzert tatsächlich in Berlin im legendären Ex'n'Pop in Schöneberg an der Potsdamer Straße gegeben haben. Ein Club, den es leider heute so nicht mehr gibt. Aber ich habe die Bühne damals noch gesehen. Und ja, dringende Empfehlung für alle Hosenfans, die sich das mal angucken wollen. Potsdamer Straße, Berlin-Schöneberg. Yeah.
Bist du Team Tote Hosen?
Nee, du unterscheidest wahrscheinlich Team Tote Hosen und Team Ärzte, ne?
Ich bin ganz
Also,
klar Team Ärzte. Aber
ja.
du bist ja eher so Team Roland Kaiser.
Ja, ich bin auch für das Duell Tote Hosen Ärzte bin ich ein Ticken, ich will nicht sagen zu jung, aber dafür bin ich einfach zu spät gekommen. Ich war auf einem Ärztekonzert mal in der Berliner Waldbühne, aber so richtig Fanboy, das wäre jetzt auch übertrieben. Aber zu den Toten Hosen tatsächlich habe ich nie so einen richtigen Bezug gefunden. Und spätestens als Campino dann irgendwann seine Lobeshymnen auf Angela Merkel gesungen hat, auch da fand ich es dann auch so ein bisschen, oh, war dann auch ein bisschen drüber, ehrlich gesagt.
Ja, und die haben auch mal irgendwann was gegen einen großartigen Fußballclub in Süddeutschland gesungen. Das ein Lied, das ich mir sehr häufig anhören musste.
Ja, aber das sollten wir jetzt vielleicht nach diesem Fußballwochenende lieber nicht ansprechen. Das ist gerade schwierig.
Okay, und jetzt erzähle ich was zu meinem Auge.
Bitte.
Weil das ja, also es treibt ja die Nation um. Was hat der Klingmann mit seinem Auge? Ich habe am Rande der Bundes ich hatte während der Bundesversammlung das ja gesehen, ich hatte so ein Pflaster drauf.
Ja. Hast du
Und
dich mit
die
Lady
Leute.
Bitch Ray geprügelt?
Nee, ich habe verschiedene Jokes, die mich irgendwann selbst gelangweilt haben. Ja, aber ich habe sie, ich glaube, du hast sie alle irgendwie mitgekriegt. Ich habe immer, mein erster Witz war mal, ich habe gesagt, ich habe mit Gerhard Schröder über Russland diskutiert. Ja, so, das war mein zweiter Witz, weil ich gesagt habe, ja, Prügelei, aber ihr müsst immer den anderen sehen. Manchmal auch in Kombination mit dem ersten, mit Gerd Schröder und Russland. Dann habe ich irgendwann angefangen und habe gesagt, ich habe mir die Augenringe vom Wahlkampf wegoperieren lassen. Und also, die Wahrheit ist einfach nur, dass da einfach eine Stelle war, wo was sich angesammelt hat mit Flüssigkeit. Und das musste einmal, ich werde alt, Leute, das ist der einzig wahre Grund. Der Arzt sagte mir, Herr Klingbeil, Sie werden alt, das kann im Alter mal passieren. Und das wäre jetzt einfach über Wochen, wäre das immer größer geworden. Und dann dachte ich mir, ich lasse da mal einmal reinschnippeln. Heute sind die Fäden gezogen worden. Mir geht's gut, es ist alles nicht schlimm, es ist alles total harmlos, aber in meinem Alter braucht man ab und zu mal eine Schönheitsoperation, damit man irgendwie fernsehtauglich einigermaßen bleibt. Die schönste Geschichte allerdings muss ich auch erzählen, weil dieses Pflaster war sehr symmetrisch geklebt, also es sah sehr angeordnet aus und die Altbundeskanzlerin kam am Rande der Bundesversammlung auf mich zu und das ist auf Phoenix auch gezeigt worden, wie sie quasi vor mir steht und so drauf zeigt auf dieses Pflaster und dann sagt, ah, das ist ein Pflaster. Ich dachte, das wäre was mit Technologie. Das hat sie dachte, also ich hätte da noch so ein Cyberauge drunter geklebt oder so. Nee, das ist ja, aber ich merke, was für Wellen das schlägt,
Ein
wenn
kleines
man
Flugtaxi
verletzt
im
ist.
Gesicht, was viele ja nicht wissen, ja.
Also vielen Dank für die ganze Anteilnahme. Mir geht es gut. Ich bleibe euch erhalten und es ist auf dem Weg der Besserung.
Für alle, die uns im Podcast hören, nur der Hinweis, der meistgenannte Tipp hier in den Kommentaren war, dass es sich um eine Auseinandersetzung mit Markus Lanz gehandelt haben könnte, bei dem du ja letzte Woche zu Gast warst. Und sagen wir mal so, es ging heiß her, aber anscheinend nicht mit körperlichen Übergriffen.
Nee, das haben wir uns erspart. Ich weiß auch nicht, wer mehr genervt war. Entweder er von mir. Ich glaube, diesmal war er mehr genervt von mir, weil er mir nichts hat rauslocken können. Und das Witzige war, dass ich eigentlich hätte ich diesen Eingriff schon vorher. Also da hat man das bei Lanz hat man diese Stelle gesehen. Und ich habe aber gesagt, nee, ich mache das erst nach Lanz, damit ich da nicht mit Pflaster sitze. Sonst hätte ich da mit Pflaster gesessen, aber nicht in der Bundesversammlung. Aber naja.
Mal gucken. Ich bin
Wollen
nächste
wir aber
Woche bei
die.
Lanz. Mal sehen, was ich mir einfallen lasse. Vielleicht klebe ich mir auch irgendwas ins Gesicht.
Wollen wir, ich war ja mit dem Kollegen von der CDU da,
Ja, der
ja, aus
Vorsitzende von
Hamburg.
dieser 9%-CDU da in Hamburg, ne?
Ja,
Ja.
ich glaube, nee, ich finde, wir sollten nicht unfair sein. Ich glaube, sie haben 10 in der letzten Umfrage.
Immerhin zweistellig. Ja.
Plus, jetzt schreibt gerade. Ja, nee, ach, also keine Ahnung, ich habe den zum ersten Mal da gesehen.
Er hatte schön seinen Text auswendig gelernt, muss man sagen. Also er hat sich wirklich vorher Mühe gegeben,
Du hast die
Sätze, die
Sendung
er
gesehen,
sagen wollte.
ne?
Ich habe Ausschnitte gesehen und hatte ein bisschen Mitleid mit ihm, muss ich sagen. Also es war
Er hat ja nicht
schwierig.
so die Rolle gespielt in der Sendung.
Ja, nein, das ist ja.
Ist aber auch egal. Also ich, keine Ahnung. Ich will jetzt auch, ich finde auch, man muss jetzt aufpassen. Ist jetzt schon spät, ich bin gerade sehr locker drauf. Ich habe irgendwie eine schöne Veranstaltung gehabt. Ich will jetzt nicht, will jetzt auch nicht überheblich sein an der Stelle, aber es, mich nervt halt dieses, wenn man so krampfhaft versucht, einen Punkt zu machen. Also wenn man dann, und das hat mich auch wahnsinnig geärgert, dass dann in dieser Sitzung selbst, das hat jetzt auch noch so ein bisschen Konsequenzen, dass jetzt mal gar nicht weiter kommentieren, aber wenn man dann irgendwie sagt, so, ja, Manuela Schwesig ist das Völkerrecht völlig egal und so, und das ist so, oh, nee, Leute kommen, also ich finde ja so, die suchen jetzt gerade ihre Rolle als Oppositionspartei und das ist auch schwierig, ja, aber bitte, bitte immer so an der Wahrheit bleiben und nicht irgendwie drüber sein, und das fand ich halt einfach anstrengend den Abend.
Bei der Union wird es gerade ein bisschen dünn mit sowas. Der Merz hat mir letzte Woche auch vorgeworfen, ich hätte der Ukraine Säbelrasseln oder so unterstellt. Also andere, die weniger gut gelaunt sind im Moment als ich, hätten ihm, glaube ich, einen Medienanwalt auf den Hals gehetzt, weil es einfach erstunken und erlogen ist. Aber anscheinend haben sie es
Das
im Moment gerade nötig, um mal vorzukommen.
war der andere Podcast von einem Sozialdemokraten, ne, mit dem Säbelrasseln in der Ukraine.
Ja, ich. Ach. Ist mir schon
Ja.
alles wieder entfallen. Ich weiß gar nicht so. Es ist ein, wie sagte Olaf heute bei
Aber
seiner Pressekonferenz in Moskau, ein früheres Regierungsmitglied und seine private Geschäftstätigkeit oder so. Nun ja.
da ich unterwegs war, also kannst du jetzt vielleicht sogar ein bisschen mehr sagen, aber über das Thema müssen wir definitiv reden, wenn wir jetzt gerade schon bei Russland und Ukraine sind. Aber alles, was ich so aus dem Blickwinkel und so auf die Schnelle gelesen habe, scheint es mir so zu sein, dass niemand mehr sich fragt, wo ist Olaf, sondern wir heute, und ich werde es gleich nachgucken, wenn wir hier durch sind, weil ich bin echt gerade so eine Minute, bevor wir online gegangen sind, ins Hotelzimmer. Aber es scheint mir, dass unser Bundeskanzler heute einen sehr, sehr, sehr starken Auftritt in Moskau hatte und glaube ich, da sehr gut die deutsche und europäische Außenpolitik und Sicherheitspolitik vertreten hat. Willst du ein bisschen was dazu sagen? Also hast du mehr gesehen? Also ich habe einfach nur sehr positive Kommentierungen, auch zum Beispiel bei uns in der Präsidiumsgruppe gesehen, aber.
Ja, ich habe ein bisschen was gesehen, ich muss aber nachher auch noch mal weiter gucken. Also nur um nochmal alle mitzunehmen, Olaf war ja die letzten Wochen ganz viel unterwegs, hat sich mit ganz vielen Staats- und Regierungschefs getroffen, war bei Biden letzte Woche, war gestern in Kiew, hat sich mit Selenskyj, dem Präsidenten der Ukraine, dort getroffen und seine vorerst letzte Station einer langen Kette von Reisen war eben heute Moskau. Er saß nun also bei Wladimir Putin mehrere Stunden an diesem extrem großen Tisch, wer die Heute-Show letzten Freitag gesehen hat, hat bei Olli Welke gelernt, der Tisch kann sogar noch verlängert werden. Wirklich ein ganz großartiges Ding. Und jetzt mal allen Spaß beiseite, weil es ist ja wirklich eine sehr ernste Situation. Es ist ein Tag, der vorsichtig Grund zur Hoffnung bietet. Schon bevor die Gespräche begannen, hat es zumindest die Ankündigung von russischer Seite heute gegeben, dass einzelne Truppenteile, da sind ja zig, zehntausende Soldaten an der ukrainischen Grenze, dass einzelne Truppenteile zurückgezogen werden. Bislang ist immer noch nicht ganz klar, ist es jetzt wirklich ein Teilrückzug oder ist das nur ein Austausch von Truppenteilen? Deswegen, wir können das hier nicht militärstrategisch bewerten oder so, aber das ist ja kein Zufall, dass so eine Botschaft zu so einem Zeitpunkt veröffentlicht wird und das kann erstmal nichts grundlegend Schlechtes bedeuten. Olaf hat 4 Stunden lang mit Putin gesprochen und auch ein Essen dabei gehabt und dann eine Pressekonferenz zusammengegeben. Ist jetzt vielleicht wieder einer der vielen Momente, wo wir mal so einen Einblick geben müssen. Ne? Viele werden vielleicht vermuten, da sitzen dann die SPD-Spitzen vorher alle zusammen und baldowern aus, was man so sagt bei so einer Pressekonferenz. Das ist ja nicht so. Wir wissen jetzt auch nicht vor so einem Besuch in Moskau, was genau der sich da vorgenommen hat als Kernsätze, die er in der Pressekonferenz raushauen will. Und es folgt ja auch so ein bisschen der Dynamik des Gesprächs vorher. Und das, was ich von Olaf in der Pressekonferenz gesehen habe, war für seine Verhältnisse extrem lustig, ehrlich gesagt. Also er scheint sich überlegt zu haben, ein bisschen auch mit Humor diese sehr angespannte Situation aufbrechen zu wollen. Also er hat so lamoyant irgendwie gesagt, an einer Stelle, naja, ich weiß ja nicht, wie lange der Präsident noch vorhat, im Amt zu sein, so in die Zukunft gesehen, aber ewig wird es nicht sein. Also solche Formulierungen sind dann auch mal zwischendurch gefallen. Er hat aber vor allem auch klare Worte gefunden zu Nawalny, dass wir das nicht als ein rechtsstaatliches Verfahren betrachten, zu der Menschenrechtsorganisation, die verboten worden ist, zur Deutschen Welle, die keine Akkreditierung mehr in Moskau hat, die übrigens auch die erste Frage von deutscher Journalistenseite heute stellen durften in der Pressekonferenz, was ein sehr feiner Schachzug gewesen ist. Also das war schon im Rahmen so dessen, was diplomatisch möglich ist an Zeichen, war da heute eine ganze Menge drin. Aber klar, so ein Besuch endet jetzt nicht damit, dass man da zusammen eine Erklärung unterzeichnet, wo drin steht, wir hören jetzt mit dem ganzen Blödsinn auf, ziehen alle Truppen zurück und fangen mal wieder an, vernünftig miteinander zu reden, sondern es wird jetzt sehr, sehr stark auch auf die nächsten Tage und Wochen ankommen. Aber wir sind heute eher einen Schritt vorangekommen, als dass wir einen Rückschritt gemacht haben. Das würde ich schon so festhalten.
Ja, also ich gucke es mir auch gleich nochmal an, aber ich, wie gesagt, alles, was ich so an Nachrichten gekriegt habe, erstmal sehr positiv ist, glaube ich. Also ich habe mich mal so gefragt, wie würde man sich selbst fühlen, wenn man da jetzt irgendwie auf dem Weg ist und wenn man weiß, die ganze Welt guckt jetzt auf dieses Treffen und der Erwartungsdruck ist ja riesig. Also nochmal mehr Chapeau denn für das, was da heute gelaufen ist. Ja. Also mal gucken, was die nächsten Tage passiert, aber es scheint ja heute erstmal ein Tag zu sein, der irgendwie auch Signale der Entspannung gerade setzt. Und auch wenn ich auch das nicht überbewerten würde, aber gerade die letzten Tage sah es ja eher nach Eskalation aus und vielleicht hat es ja was gebracht heute und es wäre natürlich gut, wenn Olaf das gelungen ist, dass man jetzt weiter in konstruktiven Gesprächen bleibt, auch wenn man vielleicht nicht sofort die Lösung hat, sondern erstmal ein paar Tage dran arbeitet, aber bleibt ihn ja dabei, je länger wir reden und je mehr wir reden, desto unwahrscheinlicher wird es, dass geschossen wird. Und das ist dann eine sehr positive Nachricht. Genau,
So sieht's aus.
wollen wir kurz über die Bundesversammlung nochmal reden? Also, weil auch
Ja.
das ist vielleicht, glaube ich, für alle total interessant, die jetzt das vielleicht auch im Fernsehen so ein bisschen verfolgt haben, wie das so die ganzen 2 Tage war und so. Und ich meine, es war eine besondere Bundesversammlung, weil sie riesig war, aber auch weil sie unter Corona-Bedingungen stattgefunden hat und da auch sehr viele
Lars,
Einschränkungen waren.
Fachbegriff, was ist die Bundesversammlung? Ist das ein Stuhlkreis oder was soll das sein?
Ich muss so einen Alarm hier einführen, immer wenn irgendwelche Begriffe, die für uns selbstverständlich sind. Bundesversammlung ist die Versammlung, die den Bundespräsidenten oder die Bundespräsidentin wählt und ist zusammengesetzt zur einen Hälfte aus allen Bundestagsabgeordneten. Das sind 700 noch was aktuell, also zu viele, aber 700 noch was, 740, weißt du die genaue Zahl? 720. Und
Wie
es
viele
gibt.
MdBs wir sind? Wir sind 736, glaube ich.
Okay, ja, dann passt 740. Genau, und dann gibt es in der Bundesversammlung, also gibt es die 736 Bundestagsabgeordneten. Es gibt nochmal genauso viele Delegierte, die quasi in der Größe nach Partei, also ne, jede Partei hat nach Wahlergebnis, werden dann über die 16 Landesparlamente nochmal Delegierte gewählt. Und das ist, glaube ich, das, was viele von euch denn gesehen haben. Also das waren dann wenig Selfies mit Kevin Kühnert oder Lars Klingbeil am Wochenende, sondern es gab eher, ich glaube, bei mir war das häufigste, waren Selfies mit Roland Kaiser und Leon Goretzka in meiner Timeline. Auch Selfies mit Thees Ullmann habe ich durchaus gesehen. So, das war, also wo dann
Christian
viele auch,
Drosten war viel mit dabei.
genau, Christian Drosten, genau, wurden viele Delegationen über die Landesparlamente sind eben nicht nur Landtagsabgeordnete oder Ministerpräsidenten, sondern da werden auch Promis, also so Nicht-Politik-Promis eingeladen und das war echt eine bunte Mischung, ne? Schauspieler, Musiker, Ärzte, Virologen, auch, aber Krankenschwestern, Intensivpfleger,
Einige
also
kennt man, glaube ich, auch. Also hier Doc Caro beispielsweise, die viele beispielsweise hier von Instagram auch kennen und die auch selber mit einem eigenen kleinen Kamerateam unterwegs war, um nochmal für ihr großes Thema Wiederbelebung, Erste-Hilfe-Kurse und ähnliches zu werben. Also das ist ja viele, die da als Promis oder einfach als Gäste, als Delegierte da waren, haben die Gelegenheit auch genutzt auf ihr Thema aufmerksam zu machen. Aus Berlin war zum Beispiel Dieter Puhl dabei, der langjährige Leiter der Berliner Stadtmission, der sich sicherlich auch sehr gefreut hat, dass der alte und neue Bundespräsident in seiner Rede sich nochmal sehr stark fürs Engagement gegen Obdachlosigkeit ausgesprochen hat. Das sind einfach so Momente, für die ist so eine Veranstaltung Gold wert, weil da einfach der Fokus nochmal auf unterschätzte und zu wenig beachtete Themen und Persönlichkaten gelenkt werden kann. Und vorhin nicht ohne Grund erwähnt, Lady Bitchray in einem sehr interessanten Kostüm und mit einer Tasche, auf der Fuck AfD, glaube ich, drauf stand. Und in dem Augenblick, wo ich sie sah und dachte, ach krass, was hat sie denn an? Genau wirklich in diesem Augenblick ist Bernd Höcke an ihr vorbeigelaufen und das war so, ach herrlich. Es hätte nicht schöner im Drehbuch geschrieben werden können. Waren die kleinen lustigen Momente.
Ja, waren irgendwie so, also hast du irgendwie so ein Highlight in dieser Bundesversammlung? Irgendwas so, also ich habe so irre viel Sachen irgendwie am Rande erlebt und Leute getroffen und mit Menschen geredet und also so wahnsinnig viel, was ich glaube ich für mich auch nochmal irgendwie Revue passieren lassen muss, aber gab es irgendwie für dich irgend so einen Highlight-Moment oder?
Ja, also Begegnungen waren viele. Ich habe das erste Mal endlich persönlich mit Igor Levit reden können, der hier vorhin auch, ich weiß nicht, ob er noch drin ist, aber der vorhin hier auch kurz unten zu sehen war, dass er hier auch zugeguckt hat. Igor war von den Grünen, glaube ich, nominiert, die auch ein gutes Line-up mitgebracht hatten. Ich glaube, Rot-Grün hat zusammen diese Bundesversammlung bereichert dieses Mal, das kann man so sagen. Ja, und ansonsten, es war einfach egal, wo man hingetreten ist, es waren überall spannende Leute. Ich hatte dann mit Hennes Bender, der war Comedian, der war für die NRW-SPD da, der sprach mich dann irgendwie an. Er habe mitgekriegt, David Bowie habe in Berlin in meinem Wahlkreis mal gelebt, wann wir denn hier mal eine David Bowie-Straße machen würden und so. Das sind dann so Gespräche, die irgendwie am Rande entstehen und das finde ich schon wirklich hochinteressant und lustig. Genau, und ja, und einige haben es jetzt hier auch in den Kommentaren geschrieben, die Rede von Steinmeier war einfach, ich war jetzt, glaube ich, nicht immer so der Riesenfan von diesem Amt des Bundespräsidenten. Es gab sicherlich in der Geschichte auch manchmal Situationen, wo ich so dachte, also wo vielleicht gerade nicht so viel Spannendes los war und wo ich dann eher auf der Seite von Reinhard Grebe mit seinem Song Der Präsident war, ne, mit Krötentunnel eröffnen und Shampoosflaschen gegen Chipsrümpfe schmeißen oder so. Aber jetzt am Sonntag hat man halt wirklich gesehen, durch die fast schon zufällige Kombination dieser Wiederwahl und des Russland-Ukraine-Konflikts, was es für eine Wirkung und Bedeutung haben kann, wenn ein langjähriger, gelernter Außenpolitiker wie Frank-Walter Steinmeier in so einem Moment gewählt wird und eine Rede an die Nation, aber ja irgendwie auch an die Welt hält. Und er hat so deutliche Worte zu Putin und seinem Gebaren gefunden. Ich fand, den stärksten Moment für mich persönlich war, wie er in diese Halle reinguckte und sagte, manche autoritäre Machthaber begreifen eine Veranstaltung wie diese als etwas Schwaches, als ein Ritual. Aber sie sollen sich nicht täuschen und sie sollen nie, und er hat Putin persönlich angesprochen, er solle nie die Kraft der Demokratie unterschätzen. Und das ist schon in Tagen wie diesen, da habe ich schon ein bisschen Gänsehaut tatsächlich gehabt. Das war sehr, sehr stark und hat seine Wirkung, glaube ich, nicht verfehlt.
Ja, ging mir auch so. Also die Rede war stark übrigens, aber ich will es ja einfach nochmal sagen, es gab zwei sehr starke Reden den Tag. Das eine war die von Frank-Walter Steinmeier, das andere war die Eröffnungsrede von Bärbel Baas. Auch da habe ich ja erlebt, so am Anfang die Frage, wer ist Bärbel Baas, als wir sie zur Bundestagspräsidentin gewählt haben. Aber alle, die die Rede von Bärbel am Sonntag da gesehen haben, stellen diese Frage, glaube ich, nicht mehr, weil sie auch, ich finde, sehr schonungslos angesprochen hat, in welchen Herausforderungen wir uns befinden, ja, in wie auch Vertrauen in Institutionen der Politik verloren geht, Institutionen der Demokratie, was wir für eine Aufgabe haben und was aber eben auch die Rolle von so einem Tag wie am Sonntag ist, wenn da eben ganz viele Menschen zusammenkommen, den Bundespräsidenten zu wählen. So. Also ich fand, das war auch eine sehr starke Rede und das hat mich schon auch, also ich fand das furchtbar in diesem Raum da drin, ja, das war irgendwie, also weil ich auch diese Nähe eigentlich mag, wenn man so eng im Plenarsaal sitzt, wenn du nicht mit Abstand sitzt, nicht mit Masken, so, mir war klar, dass es nicht anders geht, aber es gab eben doch krasse Momente, also Frank-Walter Steinmeier mit seiner fantastischen Frau Elke Bühnenbender saßen ja so oben am Rand und als er denn gewählt wurde und alle sich erhoben haben und geklatscht haben und die beiden standen da oben und so, das war schon ein sehr emotionaler Moment, als das ganze Paul-Löbe-Haus, also das Haus, in dem er stattgefunden hat, alle geklatscht haben. Das war schon ganz cool, muss ich sagen. Und was mir nochmal so deutlich geworden ist, also ich habe ja auch mit vielen Promis oder Prominenten da irgendwie geredet, wo wir auf die gucken und so sagen, ach krass, du bist irgendwie krasser Schauspieler, du bist krasser Musiker, du bist krasser Profifußballer und so weiter. Und ist ja also so und die aber dann auch sagen, ja, aber wir waren noch nie hier, wir haben noch nie in diesem Ort was gemacht, wir dürfen den Bundespräsidenten mitwählen und mit wie viel Ehrfurcht dann auch diese Menschen vor Demokratie und den demokratischen Entscheidungsprozessen unterwegs sind. Das fand ich halt auch faszinierend und das hat mir nochmal bewusst gemacht, eigentlich, was wir für ein Privileg haben, unseren Job zu machen. Also, dass wir da wirklich auch arbeiten dürfen, wo solch wichtigen Entscheidungen getroffen werden. Also, das ist auch immer zur Selbstverortung, ist so ein Tag einfach nochmal wichtig. Also das war auch sehr
Total.
bewegend. Ja.
Und die Leute, die eingeladen werden, sind ja immer ein bisschen auch Ausdruck der Themen der Zeit, in der wir gerade sind, ne? Und deswegen war nicht durch Zufall dieses Mal natürlich ein großer Schwerpunkt von Persönlichkeiten, die in unterschiedlicher Rolle mit Corona zu tun hatten. Ja, einerseits die Promis, Doc Caro eben erwähnt, Christian Drosten, Sandra Ciesek war da, Özlem Türeci, die BioNTech-Chefin war dabei, aber eben auch Alexander Jorde als Intensivpfleger beispielsweise, eine Friseurmeisterin aus Schleswig-Holstein war mit dabei, weil sowas wird ja dann schnell vergessen. Das ist ja auch ein Handwerk, was einfach seit 2 Jahren teilweise gar nicht und wenn doch, dann unter harten Einschränkungen arbeitet. Die verrichten auch jeden Arbeitstag komplett mit Masken und natürlich auch nicht mit einer unwesentlichen Ansteckungsgefahr und so. Also auch darauf mal die Aufmerksamkeit zu lenken. Und das darf man, glaube ich, nicht unterschätzen. Also das haben wir jetzt auch gesehen. Es geht ja einfach mit Berichterstattung einher. Ganz viele Zeitungen und Online-Medien machen Porträts und sagen, das sind die Leute, die den Bundespräsidenten wählen und zeigen dann, wer das ist und was die so tun. Das ist auch stellvertretend ein Respekt für die Berufsgruppen, die dahinter stehen. Und insofern, ja, sieht man da mal wieder, Rituale sind etwas ganz Wichtiges in einer Demokratie und sollten nicht so sehr belächelt werden, wie das manchmal der Fall ist.
Ja, es gab bei mir zum Beispiel auch einen Moment, der mich auch richtig krass berührt hat. Vielleicht war es sogar der krasseste Moment. Und das war am Tag davor, als wir Fraktionssitzungen haben. Also jetzt müssen alle wieder wissen, wir sind als SPD-Fraktion den Tag vorher nochmal zusammengekommen. Da waren wir im Plenarsaal. Das sind ja dann so, waren noch nicht alle da. Ich würde sagen, es waren so knapp 400 Leute, vielleicht ein bisschen weniger, aber da hat Frank-Walter Steinmeier sich quasi nochmal offiziell bei der SPD-Delegation vorgestellt. Und da hat Rolf Mützenich, der Fraktionsvorsitzende, dann auch einfach so ein paar Personen nochmal erwähnt, ja, also das ganze Spektrum durch, wer dabei ist. Und das war beim Ayla Kurtovic dabei, die Schwester eines Hanau-Opfers ist. Also Hanau vor 2 Jahren, der rechtsextreme Terroranschlag, bei dem Menschen umgekommen sind in Hanau. Und da war jetzt eben die Schwester eines Opfers dabei. So, und auch das ist natürlich etwas, wo wir als SPD ein Zeichen setzen können, wenn wir Eile einladen und wenn wir sagen, du willst den Bundespräsidenten mit. Und das hat mich auch wahnsinnig stolz gemacht, dass wir dieses Zeichen setzen konnten. Aber es passte auch zur ganzen Delegation. Ich habe das an anderer Stelle schon gesagt, aber wir hatten so viele Menschen noch mit Migrationsgeschichte dabei, dass ich wirklich finde, unsere Delegation hat irgendwie das moderne Deutschland ausgemacht, ja, diese Vielfältigkeit. Und ich weiß nicht, ob du diesen Post gesehen hast von Sena Abdi, die dann irgendwie geschrieben hat, wenn du mit deinem Nachnamen in Berlin keine Wohnung kriegst, aber als Erster aufgerufen wirst, den Bundespräsidenten zu wählen. Das war halt auch sehr bewegend so, ne? Und ich habe am Montag ja auch das wenig hier kurz habe ich ein Insta Live gemacht, also bin ich einmal fremdgegangen. Er hat ein Insta Live gemacht mit Nancy Faeser, mit der Bundesinnenministerin und mit Etris, der auch selbst bei dem Anschlag dabei war, der angeschossen wurde. Sein Bruder Nösser wurde auch ermordet in Hanau. Und der dann irgendwie so einen Satz sagt wie, ich bin total dankbar, dass die SPD Nancy Faeser zur Bundesinnenministerin gemacht hat. Und das ist ein richtig wichtiger Schritt für uns alle. Und das hat, also das alles in der Kombination, ne? Samstag die Situation, wo Ayla begrüßt wird und dann eben das Insta Live nochmal. Jetzt am Samstag ist der Jahrestag von Hanau, wo es auch eine Veranstaltung geben wird, wo Nancy mit bei sein wird. Und dass man die Kraft hat, das wollte ich eigentlich sagen, durch so eine Symbolik auch. Ja, es ist nur eine Stimme. Aber es ist eben auch eine Stimme und an wen man diese Stimme vergibt, damit kannst du politisch ein Zeichen setzen. Und das war ein ziemlich bewegender Moment für mich. Also wird dir wahrscheinlich eh nicht gegangen sein. Ja.
Genau. Und Hanau, um das auch noch zu sagen, wird jetzt natürlich insbesondere diese Woche anlässlich des 2. Jahrestages nochmal eine große Rolle spielen. Morgen im Plenum, also wir haben jetzt Sitzungswoche, morgen wird es im Plenum des Deutschen Bundestages Thema sein. Und ich glaube, am Samstag ist die Gedenkveranstaltung dann in Hanau. Ich habe vorhin mit Saskia, also Saskia Esken, unserer Co-Parteivorsitzenden, gesprochen, die auch hinfahren wird am Wochenende, weil die Frage vorhin in den Kommentaren auch kam. Also uns ist das wichtig, dass die Parteispitze auch vor Ort ist und dass wir dort vertreten sind. Und ja, es gibt noch irrsinnig viel zu tun und will jetzt gar kein Gag draus machen, aber muss ehrlich sagen, die Innenministerin ist ja die letzten Tage ein bisschen angegriffen worden von einigen Leuten für einen Beitrag, den sie in einer antifaschistischen Zeitung veröffentlicht hat, weil sie selber, also Nancy Faeser, ja auch auf so NSU 2.0-Listen mit drauf stand und ähnlichem. Und dass dieser Text jetzt nochmal ein bisschen mehr Aufmerksamkeit die letzten Tage gekriegt hat von einer, die sich persönlich, aber auch als Innenpolitikerin mit Fragen von Sicherheit im Umgang mit Rechtsextremismus und entsprechenden Gruppen auseinandergesetzt hat, da habe ich nichts gegen. Das dürfen Menschen ruhig mitkriegen, dass bis an die Staatsspitze Leute wissen, worüber sie sprechen, wenn es um rechte Bedrohung geht. Soll ja gerüchtehalber nicht immer so der Fall gewesen sein.
So ist es.
Haben wir
Wir sind
eigentlich
gar
noch
nicht
eine
ab.
K-Frage heute oder ich weiß
Ich
es nicht.
weiß es. Keine Ahnung. Stimmt, wir haben auch noch 9 Minuten für eine K-Frage. Wir haben gesagt, wir machen 23 Uhr Schluss.
Ja, einige haben sich auch
Falsch.
schon mit dem Hinweis, dass sie morgen früh raus müssen, verabschiedet. Es ist nicht so, dass wir nicht auch morgen früh raus müssen, aber das ist uns ja hier selber geschuldet, dass wir so spät
Ja,
noch
aber
müssen.
es war ja wirklich. Also, ich meine, du merkst wahrscheinlich auch gerade, dass schon. Es ist gerade ganz gut Zucht drin, ne? Also, es ist sehr viel.
Ja.
Ey, und kann ich das hier nochmal ganz kurz sagen? Wir hatten letzte Woche hätten wir eine richtig geile K-Frage gehabt. Dann kriegt man den Screenshot nicht, aber Markus S. aus Nürnberg hatte auf einer Pressekonferenz die K-Frage gestellt, wo ist Olaf? Aber es hat sich jetzt leider
Das ist schade.
erledigt. Wir wissen jetzt alle, wo Olaf ist.
Oh nein, jetzt hast du mir. Jetzt hast du Bianca den Gag weggenommen. Oh
Ach,
nein.
Scheiße. Ja,
Oh,
was
die wird
meinst du,
jetzt
während sie.
richtig beleidigt sein. Und
Ja,
ein bisschen auch
während
zurecht.
sie tippte,
Ja. Warum denn, ey, ihr Nasen? Entschuldigung, das ist dein Chef gewesen, der den Witz kaputt gemacht hat. Ich bin unschuldig.
ja, aber vor allem, ich meine, die
Aber.
Frage hat sich doch erledigt. Der Olaf Scholz war bei Putin heute, der hat das gut gemacht. Das ist doch.
Bei RT war er heute. Oh weh, oh weh.
Ja.
Ja, gut. Ich hätte
Nee,
jetzt auch
aber
eher
dann
Angst
lass
gehabt vor so
ich.
einer richtig langen K-Frage, die wir noch 20 Minuten diskutieren und dann hier unser Zeitkontingent reißen. Insofern.
Nee, aber vielleicht kann ich einen Punkt jetzt nochmal schon machen zur Union, unseren Freunden von den Konservativen, weil, also ich habe vorhin schon mal gesagt, ich verstehe ja, dass die Terror da machen und dass die jetzt auch richtig irgendwie auch versuchen, ihre Oppositionsrolle zu finden und so, aber ein bisschen auf den Senkel geht es mir ja schon. Ne? Also wir haben das jetzt bei Russland und Ukraine, haben sie krampfhaft versucht, irgendwie da Olaf anzugreifen. Und ich finde auch okay, wenn man jetzt sagt, wo ist der Kanzler und was macht er und so, das muss Olaf erklären. Das hat er jetzt, glaube ich, sehr gut gezeigt, auch was er alles macht. Ne? Frankreich, er war in den USA, er war in Kiew, er war in Moskau heute und hat das auch gut gemacht und es geht alles in die richtige Richtung. Ich finde dann aber schon witzig, traurig witzig eigentlich, wenn Friedrich Merz in einem Interview, während Olaf noch in der Luft ist und aus Washington zurückfliegt, während Friedrich Merz dann erklärt, ja, das hat aber alles nichts gebracht, was der da macht, dann kommt irgendwie so Norbert Röttgen und erklärt, doch, das hat er schon ganz gut gemacht und das war richtig, dass der Kanzler so agiert. Dann kommt auch Armin Laschet, der jetzt wirklich viele Gründe hätte, glaube ich, nach dem letzten halben Jahr ein bisschen sauer auf die Sozis zu sein und zu schimpfen. Ja, ich meine, der hat die Bundestagswahl verloren gegen uns und erklärt auch, nein, das, was der Scholz da macht, das ist schon sehr vernünftig. Und trotzdem haut Söder dann wieder so drauf, ne? Also wo ist Olaf und was macht der Kanzler eigentlich? Ich glaube, das wirkt halt sehr durchschaubar. Und die Leute kriegen das auch sehr schnell durchschaut, was da eine billige Oppositionsstrategie ist. Ich muss mal hier gerade wieder irgendwelche Porno-Accounts blocken. Nee, also das kann ich dazu gerade, hat nicht ganz geklappt, glaube ich. So.
Eines ist sicher der Porno-Account, genau.
Ja, aber
Wie schon Norbert Blüm
kommt sehr
sagte.
später. Nee, also insofern, also K-Frage ist beantwortet, lieber Markus S. aus N. Ich hoffe, ansonsten dir geht's gut und du kriegst das mit der einrichtungsbezogenen Impfpflicht irgendwie auch geregelt noch. Hat ja auch ein Umfallen stattgefunden, also ein doppeltes Umfallen in den letzten Tagen. Aber dann haben wir K-Frage schon geklärt, bevor sie gestellt wurde. Das ist auch neu.
Ja, nee, aber ich will das schon auch nochmal sagen, ne? Also ich bin im Moment, also A, gibt es andere noch wichtigere Themen und ich bin auch immer noch sehr entspannt mit Blick auf das, was wir im letzten Jahr geschafft haben und dass die anderen jetzt in der Opposition sind. Aber ewig guckt man sich sowas eben auch nicht an, ne? Und das, was du eben gesagt hast, dieses Zerreden einer außenpolitischen Bilanz, bei der es wirklich um ein gemeinsames Interesse der Bundesrepublik und des europäischen Friedens geht. Dann Markus Söder, der ja auch nicht zufällig, während Olaf gerade in Washington es ankündigt, dass er die einrichtungsbezogene Impfpflicht nicht umsetzen will. Ist ja kein Zufall. Also früher gab es irgendwie mal diese Regel, dass man große innenpolitische Konflikte auch ein bisschen aufschiebt, wenn es nicht unbedingt sein muss, solange ein Regierungschef oder eine Chefin sich im Ausland befindet, weil es die Möglichkeit ja geben muss, für diese Person zu reagieren. Und die soll eigentlich nicht, während sie eine Pressekonferenz mit einem ausländischen Regierungschef, beispielsweise Joe Biden, macht, dann auf Nachfrage beantworten müssen, wie sie sich positioniert zu einem innenpolitischen Konflikt. Genau sowas will man ja im deutschen Interesse vermeiden, dass so eine blöden Situation entstehen. Und deswegen ist das schon sehr, sehr unschön und auch bewusst gesetzt, wenn da sowas entsteht. Und das hat ja auch jemand gerade noch in den Kommentaren angesprochen. Darüber hinaus wissen wir ja nun auch mittlerweile, dass es von Seiten der CDU eine höchst unappetitliche und aus meiner Sicht auch dringend noch aufzuklärende Verquickung in der Schlussphase des Bundestagswahlkampfes letztes Jahr gegeben hat, als ja von der Staatsanwaltschaft Osnabrück und offensichtlich aus CDU-Netzwerken heraus auch gewünscht, eine Durchsuchung im Finanzministerium durchgeführt wurde, damals noch von Olaf Scholz und der SPD geführt, um angeblich Unterlagen zu finden, die der Staatsanwaltschaft längst schon vorlagen. Also schlicht und ergreifend mit dem Ziel, die Glaubwürdigkeit und Integrität des SPD-Kanzlerkandidaten in der entscheidenden Wahlkampfphase zu unterlaufen und öffentlich in Frage zu stellen. Und ausgerechnet dazu sind die ach so mitteilungsfreudigen Herrschaften bei der Union im Moment gerade gar nicht so gesprächsfreudig. Dazu sagt nämlich keiner was von denen, dass ihnen das vielleicht wenigstens mal ein bisschen peinlich, unangenehm oder sogar aufklärungswürdig ist, was da für komische Verquickungen letztes Jahr gelaufen sind. Und wenn die das nicht aufklären wollen, dann werden das jetzt wohl mal andere übernehmen müssen in den nächsten Wochen.
Ja, spannendes Thema. Ist ja auch gerade sehr viel angesprochen worden in den Kommentaren.
Ja. Das wirklich, wer das nochmal nachlesen will, die Journalistin Ulrike Herrmann hat bei der Taz einen kurzen, aber sehr prägnanten Kommentar vor einigen Tagen dazu geschrieben, der aus meiner Sicht gut auf den Punkt bringt, was für eine Dimension von Skandal das eigentlich ist. Nämlich nicht irgendeine Kleinigkeit gewesen, sondern wirklich der Versuch, seine politische Einflusssphäre im Wahlkampf zu nutzen, um mit unlauteren Mitteln sich einen Vorteil zu verschaffen. Und das ist ja schon ein richtiger Klopper.
Ja, ansonsten ist schade. Also Benny Köster hat hier gerade mitgeteilt per Instagram, dass er das Willy Brandt-Haus verlässt.
Hat
Das
er?
ist ja ist traurig, aber.
Ja, gut, da freut sich der Schatzmeister. Das ist das Gehalt eines Abteilungsleiters, was wir damit eingespart haben. Gut.
Er hat noch eine K-Frage zum Fußballwochenende hinterher geschoben und ich nehme das einfach mal als Ankündigung für einen Jobwechsel.
Er hat eine Frage zum. Ach so, ja. Ja, du, da stehen wir drüber und ich würde einfach sagen, herzlichen Glückwunsch an Benny und an seinen Verein, den SV Werder Bremen. Das ist ein Zweitligist, der beim FC Hansa Rostock am vergangenen Wochenende, ich glaube, 2:1 gewonnen hat. Chapeau. Vielleicht sehen wir uns mal im Pokal oder so.
Passiert nicht alle Tage. Schönes Schlusswort. Also danke an Benny für die treue Begleitung der K-Frage in den letzten 2 Jahren. Und dann verlässt du jetzt mal den Bundestag, also für heute. Und ich gehe mich vorbereiten auf meine Rücktour morgen. Ich werde ja morgen früh wieder in Berlin sein.
Genau. Ach so, um das noch zu beantworten, hier kam die Frage, ob ich jetzt endlich eine neue Wohnung habe und ob das hier die Wohnung sei, weil der Hintergrund noch nicht bekannt ist. Zweimal nein, noch keine neue Wohnung und das ist sie dementsprechend auch nicht, sondern ein schmuckloser Sitzungssaal im Deutschen Bundestag, in dem ich mich hier ganz alleine befinde. Das Dunkle hier im Hintergrund ist die Wilhelmstraße und da gehe ich jetzt gleich raus und
Das ist der erste
mal
Stock,
sehen.
ne? Das ist der Raum E1433.
Wenn du das sagst, dann wird das wohl so sein.
Ja, schon häufig drin gesessen und getagt und gearbeitet. In diesem Sinne.
Gehabt's euch wohl.
Bis bald. Tschüss.
Wir sehen uns nächste Woche. Ahoi!